Ich habe drei schöne Dinge mitgebracht. Guten Morgen. Meine liebe Frau Inge Traut, 40 Jahre sind wir verheiratet, 41 Jahre verlobt. Das ist also meine ehemalige Verlobte. Ich habe auch schöne Grüße mitgebracht von unserer christlichen Versammlung in Sassbachried. Das ist im Ortenaukreis, also so grob zwischen Schwarzwald und dem Rhein gelegen, zwischen Rastatt und Offenburg. Sie wissen, dass wir hier sind, haben auch gerade Gottesdienst und haben mir Grüße an euch aufgetragen. Waren das zwei, oder? Ach so, ja, genau. Ich habe auch einen schönen Abschnitt aus der Bibel mitgebracht. Und ihr habt schon den Titel gesehen, er ist sehr angeschlagen. Wir hatten gestern eine wunderbare Zeit gehabt mit den Männern zusammen. Wir haben eine große Anzahl hier gehabt und haben Gemeinschaft gepflegt, wir haben Gottes Wort aufgemacht und haben aus der Bibel heraus geschaut, wer ist Gott, wie ist er, weil das ist die Grundlage, wie wir ihn dann auch preisen können. Wir wollen ihn ja mit dem, wie er sich in seinem Wort geoffenbart hat, auch loben, erheben, preisen, besingen, ihn danken. Und das haben wir dann auch gestern gemacht. Ein wunderbarer Lobpreis, eins nach dem anderen, ein Gebet nach dem anderen. Und alle waren biblisch und toll und schön. Und wir hoffen, dass das einen Flächenbrand gibt. Und heute Morgen durften wir das ja fortsetzen. Sehr schön. Wir waren um 9 Uhr zusammen, um das zu tun, was Jesus uns allen geboten hat, die wir Jesus nachfolgen, nämlich an seinen Tod zu gedenken und dabei Gott zu loben für diese unaussprechliche Gabe seines Sohnes, dass er kam, Mensch wurde, und das ist ja die Weihnachtsbotschaft, die noch in den Ohren klingt, aber um zu sterben. Und dann sind wir schon wieder bei Ostern und auch aufzuerstehen und gehen Himmel zu fahren und jetzt auf dem Thron des Vaters zu sitzen, aller Ehre, alles Ruhmes wert. Also das ist unsere größte Pflicht und unsere hoffentlich auch größte Freude, ihn zu erheben. Das kann auch schon mal dunkel werden oder verblassen. Dann macht man das so, ja, jemand schlägt ein Lied vor, ich singe halt mit. Aber Gott möchte, dass wir wirklich von Herzen zur Zunge kommen und ihn dann loben. Wir sollen es aussprechen. Aber von Herzen, mit dem Herzen sollen wir ihn Lob singen. Das steht auch im Neuen Testament, das ist nicht nur im Alten Testament, obwohl ich heute ein Stück aus dem Alten Testament nehme, aus diesem großen Buch der Lobgesänge, die uns Gott gegeben hat, aus vieler Männer Feder. Die Herrlichkeit des Herrn. Als Predigttext schlagen wir auf Psalm 96. Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn ganze Erde. Das ist der Titel. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet Tag für Tag seine Rettung, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben, furchtbar ist er über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Nichtigkeiten. Aber der Herr hat die Himmel gemacht. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Gebt dem Herrn, ihr Völkerstämme, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Stärke. Gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, bringt eine Opfergabe und kommt in seine Vorhöfe, betet den Herrn an in heiliger Pracht. Die Engländer sagen hier so schön und singen das auch, worship the Lord in the beauty of holiness. Das finde ich sehr schön formuliert. In der Schönheit seiner Heiligkeit. Erzittert vor ihm ganze Erde, sagt unter den Nationen, der Herr regiert. Auch steht der Erdkreis fest, er wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Geradheit. Es freue sich der Himmel und es frohlocke die Erde. Es brause das Meer und seine Fülle. Es frohlocke das Feld und alles, was darauf ist. Dann werden jubeln alle Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er wird kommen, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten in Geradheit und die Völker in seiner Treue. Soweit Gottes Wort inspiriert und wahr, uns zu Herzen gehend, hoffentlich. Ich habe meine Predigt ja überschrieben, die Herrlichkeit Gottes wiederentdecken. Also ich werde heute nichts Neues erzählen, sondern es geht darum, dass wir uns wieder erinnern, wer er ist, anhand dieses Textes. Und ich habe schon einleitend gesagt, ich glaube, es ist nötig. Immer wieder müssen wir uns zusprechen, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Ich habe vor einigen Jahren einen Aufsatz gelesen in einem Journal, das heißt Emmaus Journal, von einem Mann, einem Bruder im Herrn, da heißt Mark Stevenson, manche mögen ihn kennen, manche nicht, der hat eine Doktorarbeit geschrieben, die auch auf Deutsch übersetzt wurde, über die Lehren des Heils eigentlich, kann man sagen, grob. Und das ist eine sehr interessante Arbeit, er ist selber auch Pastor in einer Gemeinde. Und davon habe ich eigentlich sehr viel Anregung auch für diese Predigt übernommen. Wer will, kann auf mich zukommen. Ich kann ihm einen Link geben, dass er den Artikel, der etwas anders natürlich ist als meine Predigt, das vielleicht vertiefen oder erweitern. Nun zum Text. Psalm 96 feiert die Herrlichkeit Gottes. Dieses Wort Herrlichkeit kommt hier dreimal vor. Dieses Wort, das heißt schwere Gewicht, Kabod. Vers 3 steht es da. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, Vers 7 kommt es nochmal vor und Vers 8. Und immer werden noch besondere Schmuckworte, auch gewichtige Worte hinzugefügt. Also Majestät steht da, Pracht, Größe, Schönheit. Also das ist ein Psalm, der Gottes Volk auffordert, die Größe des Bundesgottes, den sie hatten, da steht ja der Name Herr in Kapitelchen, also Jahwe, der Bundesgott, der treue Gott, der sie mit Güte begleitet hat, dass sie diesen treuen Bundesgott loben, und zwar was die Errettung angeht und etwas, was uns vielleicht ein bisschen fremd geworden ist in unserem Zeitgeist, auch, dass er der Richter ist, der mal alles an seinen rechten Platz stellen wird. Also sie sollen auch sein Gericht hier freudig und jubelnd besingen und verkündigen. Das haben wir uns vielleicht ein bisschen abgewöhnt. Es kommt mal einer, der wird alles an seinen Platz stellen, was wir nicht schaffen. Auch die UNO nicht. Also Psalm 96 fordert uns, aber auch eigentlich alle Menschen, die Geschöpfe Gottes sind, auf, Gottes Majestät und Größe anzuerkennen und dann ihn als den einzig wahren Gott anzubeten. Es ist Pflicht und Schuldigkeit, jedes Menschen Gott zu verehren. Wo wird denn das noch gesagt? Gibt es eine Menschenrechtscharta? Und in der Präambel sollte doch stehen, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Das sollten Sie mal vorne reinschreiben. Und alles andere ist sekundär dann. Das Erste muss oben stehen. Naja, alle diese feierlichen Handlungen gehen von dieser grundlegenden Wahrheit aus. Der Herr ist nämlich groß. Vers 4. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über alle Götter. Also es gibt niemanden, der ihm zu vergleichen ist. Er ist einzigartig, steht hier. Und wegen der Einzigartigkeit seines Wesens, wegen seinen auch wunderbaren Werken, die er tut, und auch wegen seiner majestätischen Herrlichkeit, verdient er unsere höchste Verehrung. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Schwingt das auch bei dir mit? Dass du sagst, ja, er ist wirklich groß. Er ist sehr zu loben. Kennen wir diesen herrlichen Gott noch? Schwingt er noch in unseren Herzen? Und bringt er uns so in Schwingung und in Bewegung, dass wir zum Gottesdienst eilen, wie es in dem Psalm, in den Stufenliedern heißt. Da freute ich mich, als sie sagten, lass uns hingehen zum Haus des Herrn. Warum? Ja, weil sie dort Gott Opfer des Lobes und Dankes brachten. Also der Titel der Predigt, die Herrlichkeit Gottes wiederentdecken. Nochmals, warum wiederentdecken? Naja, ich denke, es ist ein beständiger Kampf, den Gott der Bibel zu kennen und ihn zu verehren und ihn festzuhalten und zu besingen. Es gibt zu viele, wie soll man sagen, schräge, verwässerte, verdrehte, verkleinerte Fantasiegötter, die man anstelle des wahren Gottes gesetzt hat. Und dann ist ja die Folge, wenn man das Gottesbild nicht richtig hat nach der Wahrheit der Schrift, wie Gott sich hier selbst offenbart hat, hier drin, dann wird auch unser Menschenbild anders und falsch. Und dann denken wir falsch, dann handeln wir falsch, dann fühlen wir falsch, dann entscheiden wir falsch, dann predigen wir falsch und dann leben wir falsch insgesamt. Also da ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Wie ist dieser Gott? Was weiß ich von ihm? Und wer ist der Mensch, wer bin ich? Und das ist, glaube ich, wichtig. Weil wenn man da daneben liegt, das ist richtig gefährlich. Man lebt dann schon am Leben vorbei, während unserer Tage hier auf Erden. Aber das ist auch höchst gefährlich, was die Ewigkeit angeht. Es ist absolut tödlich. Schrecklich. Nun, das kommt alles nicht von ungefähr. Und deswegen muss ich jetzt vielleicht im ersten Teil, ich habe so ungefähr drei Teile, mal drauf eingehen, dass die Großartigkeit Gottes unter Beschuss steht. Ich will das relativ kurz machen, dieses Gräuelkabinett der verrückten Ideen. Aber das erste von diesen drei Schlüsselbereichen, wo Gott irgendwo unter Beschuss steht, seine Größe, sind die ganz platten Leugner Gottes. Das kann ich kurz machen. Es gab ja schon immer Leute, die gesagt haben, es gibt keinen Gott. Das nennt man Atheismus, diese Einstellung. Aber da gibt es so ein paar neue, so die, wie die vier apokalyptischen Reiter sich aufgetan haben, die sagen, es ist kein Gott. Nun, wir kennen diesen Ausspruch schon aus der Bibel, Psalm 14. Ja? Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Also wir haben sie schon einsortiert, wo sie hingehören. Aber eben in unserer neueren Zeit hat man gemeint, als Ergebnis der Aufklärung, die uns so viel Gutes auch gebracht hat, müssten wir endlich die Idee von einem Gott aufgeben. Die menschliche Erkenntnis hat die göttliche Offenbarung ersetzt. Also das, was ich mir ausdenke, was mir rational vorkommt, beim anderen, was mir aus dem Bauch rauskommt, ich weiß. Al Mohler, ein Präsident von einer Bibelschule in den USA an der Ostküste, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Atheismus neu zusammengemixt auf Deutsch. Er sagt, eines der Merkmale dieser neuen Atheisten ist eine noch nie dagewesene Frechheit. So muss man es übersetzen. Die kommen wirklich einfach her, haben überhaupt keine Scham. Die kommen einfach her und sind auch richtig aggressiv missionarisch. Ja? Also die wollen alle für ihre Ideen begeistern, nämlich es gibt keinen Gott. Und wenn du deinen Kindern von einem Gott da oben erzählst, dann ist das einfach Kindesmissbrauch. Machen sich wirklich lustig. Ja, und sowas hat es wirklich schon lange nicht gegeben, diese Frechheit, dass man sagt, du, wir müssten dir eigentlich die Kinder wegnehmen, wenn du die indoktrinierst mit deiner komischen Gottesvorstellung. Richard Dawkins, ja, kennt ihr? Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens, sind die apokalyptischen Reiter des Atheismus. Die sagen, das christliche Denken über Gott sei nichts anderes als Unwissenheit und Dummheit. Aber da gibt es noch ein zweites. Wir leugnen nicht nur grob, dass es Gott überhaupt gäbe, sondern wir machen ihn auch klein. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ich habe mir hingeschrieben, Verniedlichung. Also man macht Gott zu so einem kleinen Streicheltier. Ja? Das machen wir, indem wir Gott runterziehen und ihn so machen, wie wir es uns vorstellen. Also Gott in unserem Bild selber konstruieren. Also das finden wir überall in unserer Kultur, in der Wissenschaft, in der Politik. Überall gibt es diese Verharmlosung von Gott. Das dringt auch in unsere Gemeinden herein. Der Zeitgeist kommt durch Türen und Fenster herein. Das ist halt so. Und da müssen wir aufpassen. Wenn Gott dann so in verschiedener Hinsicht, so Gott so klein gemacht, so domestiziert wird, so gezähmt, so verniedlicht. Wir meinen manchmal, wir müssten diesen großen, majestätischen Gott der Bibel, der auch richtet, müssten wir jetzt ein bisschen die Kanten abfeilen und kleiner machen, damit wir den kulturellen Empfindlichkeiten gerecht werden. Mit anderen Worten, wir wollen einen politisch korrekten Gott haben, einen, den man vertreten kann gegenüber jedem. Der Gott der Bibel ist für unseren Geschmack viel zu bedrohlich. Also basteln wir uns einen Gott nach unserem Geschmack. Also einen Gott, den man leichter handhaben kann, den man besser vermarkten kann als Evangelist. Voltaire hat geschrieben, wenn es so ist, dass Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, dann haben wir das ziemlich gut wieder erwidert. Wir haben nämlich Gott in unserem Bilde geschaffen. Der Ludwig Feuerbach, der deutsche Philosoph, hat gesagt, kurz zusammengefasst, wir werfen unsere Vorstellung von Gott einfach so einen perfekten Menschen an den Himmel und dann erklären wir das zu Gott. Also wir erschaffen uns Gott nach unserem Ebenbild. Und der Mensch ist ein unheilsamer, laufender Produzent von solchen falschen Gottesvorstellungen, also von Götzen. Psalm 50, 21, da klagt Gott durch den Psalmisten: Du dachtest, ich sei ganz wie du. Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Also in drei Bereichen kann man das beobachten, wie man Gott so zähmt und bändigt und zügelt und verniedlicht und klein macht. Das eine sind die offenen Theologen, so heißen Leute, die veränderlich ist, dass er alles im Griff hat, das macht ihn, da kann man überhaupt keinen Anschluss finden als Mensch. Das ist so fremd, das ist unmenschlich, so ein Gott. Also ihrer Meinung nach sollte man dann Dinge nicht weiß, erst machen, dass er halt auch zögerlich ist, dass er manche Gott sucht und fühlt, erst noch erfährt, dass er eben dazulernt. Also eher Gott sucht und fühlt, eingeht und das Elternteil, das auch so verletzlich ist und sensibel ist, das auf Risiken ein Menschen und den mit uns zusammen auch lernt. Und das geht so weit, dass sie sagen, also wer dann mal einst im Himmel sein wird, das wird Gott dann sehen. Also wenn der Moment gekommen ist, dann guckt er rum und sagt, ach, du bist auch da. Wenn man Gott klein macht, da kannst du ja nur noch spotten. Das ist so irre. Das zweite ist Angriff durch Literatur. Da gab es ja mal so einen ganz populären Roman, jemand in unserer Gemeinde hat ihn ganz begeistert mitgebracht, der hieß Die Hütte, The Shed. Und da wird halt die Dreieinheit Gottes dargestellt durch zwei Frauen und einen Mann und das ist... Man muss fast drüber lachen. Also Gott Vater ist dann, der wird dann Papa genannt, wird aber als afroamerikanische Frau dargestellt, die gerne kocht. Ja. Und jetzt ist dann ein jüdischer Mann, der gut mit Holz umgehen kann. Da haben sie also noch ein bisschen was rübergenommen. Und der Heilige Geist ist dann ein einfühlsamer, therapeutischer Gott, der viele Umarmungen gibt, der uns umarmt, wunderbar. Und der, die Frechheit noch ist, dieser Gott hätte angeblich uns beleidigt und daher sei er uns einige Erklärungen schuld. Und das war eins der Bestseller in der Christenheit. Könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht habt ihr es ja auch gesehen. Also dort gesagt, unser größtes Bedürfnis als Menschen sei so eine therapeutische, emotionale Heilung. Und dafür sei Gott da. Halt jeder Größe entgleich. Wo den Eindruck, wenn du an so einen Gott glaubst, der ist eigentlich jeder so verzerrtes Bild von Gott, ist ein Götze. Und das Dritte, wo man das merkt, wie Gott verkleinert und verniedlicht wird, Zitat, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken, ist, dass du an Gott denkst. Was ist dein inneres Bild von Gott? Wie denkst du über Gott? Also wenn man an manche Beten zuhört, was für einen Eindruck bekommt man dann? Hier nicht, aber ein Weihnachtsmann ist, der uns halt Geschenke liefert. Wenn man Gebeten zuhört, dass Gott irgendwann immer auf die Schultern klopft und ihnen Gutes zuredet, der nie will, dass wir auch schwere Zeiten durchmachen, wie wir gerade helfen haben, wo man fast verzweifelt an diesem Gott, sondern der immer da ist, um uns aus der Patsche zu helfen, der Bibel. Aber wir müssen weiter eilen. Diese Schwerelosigkeit Gottes geht, also dass man Gott so innerirdisch, so in der Schöpfung gebunden klein macht, nicht in der Schöpfung gefangen ist, geschweige denn, dass er die Schöpfung selber sei, sondern er ist immer noch über der Schöpfung, er übersteigt sie, er ist immer noch größer. Nichts in der Schöpfung kann ihn umfassen. Das heißt, alle schöpfungsähnlichen Vorstellungen von Gott, seien es Tiere oder Menschen oder Vögel oder die Sonne, und die man dann anbetet als Gott, das ist vom Prinzip her falsch. Nein, Gott ist nicht Schöpfung. Er übersteigt es. Der Schöpfer ist ja immer größer als sein Werk, das müssen wir beachten. Und da gibt es noch was anderes, das ist die sogenannte Immanenz. Also zur Transzendenz kommt die Immanenz. Und dort sagen wir aber, dieser Gott, der über allem steht, der nicht umfassend ist von der Schöpfung, ist aber trotzdem hier. Er ist über diese Welt gegangen, er wurde Mensch, er ist auch bei dir. Er ist uns ganz, ganz, ganz nahe. Persönlich. Und das ist sehr wichtig, dass wir das halten. Und wir müssen beides festhalten. Gott ist sowohl der alles übersteigende große Gott, den wir nicht fassen können, und er ist auch der Gott, der ganz nahe kommt, dem du alles sagen kannst, der dich versteht, weil er in Jesus Christus Mensch geworden ist. In Jesaja 57, 15 finden wir, dass beides zusammengehört. Ich will nur das zitieren und dann den Punkt auch abschließen. Da steht Jesaja 57, Vers 15. Ich glaube, ich habe den hier. Ja, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Da merkt ihr diese Transzendenz, ja, weit alles Übersteigende. Dann sagt er, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und jetzt kommt ein Und, jetzt kommt der andere Gedanke. Und er wohnt auch bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Haben wir nicht gerade für solche Dinge gebeten, für Menschen, die gebeugten Geistes sind oder waren? Vielleicht bist du auch so jemand. Und dieser Gott ist auch da. Und wozu? Ja, um zu beleben den Geist der Gebeugten, dass du auflebst und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Also Gott ist schon grandios, oder? Er, der Ewige, ist in meinen Umständen, den kümmert's, wie es meinem Kind geht oder nicht geht. Also Gott ist ein Gott majestätischer Heiligkeit, aber auch erstaunlicher Gnade und Erbarmen. Und diese beiden Dimensionen können wir am besten am Kreuz von Golgatha sehen. Die Größe Gottes in seiner Heiligkeit und Liebe, aber auch wie klein er sich gemacht hat, sich dahin im Sohn hinnageln zu lassen, dass er durch das Blut seines eigenen seine Kinder retten könnte. Also wir dürfen nie das eine gegen das andere ausspielen. Wenn wir da anfangen, dann produzieren wir wieder einen Götzen und dann ist die Großartigkeit Gottes wiederum futsch. Also wenn wir das biblische Gesamtzeugnis von der Majestät Gottes anschauen, wenn das unser Denken und unser Reden, unser Anbeten und Singen und Handeln und Entscheiden prägt, wenn uns Gottes Größe wirklich ergreift, dann willst du und dann willst du und dann will ich zur Ehre Gottes leben. Er ist so groß, dass man gar nicht anders kann, als zu seiner Ehre zu leben und zu arbeiten. Wenden wir uns also diesem Psalm 96 zu und schauen hier, das ist mein nächster Punkt, wie wir die Größe Gottes anbetend festhalten können. Und das erste ist, dass wir uns erinnern, hier in diesem Psalm, an die universale Herrschaft Gottes. Das heißt, er ist überall auf diesem Erdenrund. Das nennen wir mit universell. Vers 1 steht ja hier, die ganze Erde soll den ewigen Jahwe singen. Die ganze Erde, das meint alle, universell. Vers 3 heißt es dann, dass Gottes Volk unter den Nationen seine Herrlichkeit verkünden soll, seine wunderbaren Taten unter allen Völkern. Also der ganze Psalm feiert diese universelle Herrschaft Gottes. Und dann Vers 9 heißt es, er zittert vor ihm ganze Erde. Also wieder die ganze Erde. Und Vers 13, er wird den Erdkreis richten. Also vielleicht sagt ihr, ja, das ist mir eh klar. Aber ihr müsst merken, was hier steht. Man hat früher ja Regionalgottheiten gehabt, die in einer gewissen Region, in einem Stamm oder Gebiet gelebt und geherrscht haben. Und deswegen ist es eine atemberaubende Idee zu sagen, unser Gott ist nicht ein Regionalgott der Hebräer, sondern der hat Himmel und Erde gemacht, der herrscht über alles. Über alles. Und da muss er größer sein als so ein Regionalgott. Glaubst du an irgendeinen Regionalgott oder an den, der Himmel und Erde gemacht hat? Das ist die Anfrage hier. Er ist der oberste Herr des Himmels und der Erde. Er herrscht über alle Völker. Schlagender Beweis, ja hier Vers 5, da steht es. Denn alle Götter der Völker sind Nichtse, also steht wirklich da, sind nichts, leer, Nichtigkeiten. Aber der Herr, der wahre Gott, er hat die Himmel gemacht. Und das ist ein kategorialer Unterschied. Also unser Gott ist in einer anderen Schublade, gedanklich, als diese Götzen. Die kannst du nicht vermischen und sagen, ja, das ist halt ein bisschen ein größerer Götze. Nein, er ist ganz etwas anderes. Und das ist allen Menschen bekannt, die in der Schöpfung sind. Römer 1 behauptet das eindeutig. Aber da ist noch was Zweites. Hier wird in diesem Psalm wird gesagt, dass wir nicht nur wissen, er ist der Größte, sondern dass wir den auch freudig verehren dürfen. Und das steht ja auch hier. Also wenn wir Gott als majestätisch und heilig und als Schöpfer und Herr und Richter sehen, dann können wir nicht gleichgültig bleiben. Wir sollen zur Anbetung bewegt werden. Und deswegen sagt der Psalmist hier in Vers 7 bis 9, könnt ihr lesen, gebt dem Herrn ihr Völkerstämme, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Stärke, gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, bringt eine Opfergabe und kommt in seine Vorhöfe, das ist der Tempelvorhof, betet den Herrn an in heiliger Pracht, er zittert vor ihm ganze Erde. da bist du auch mit gemeint. Kommst du, wenn sich die Gemeinde Gottes versammelt? Man hat so tolle Lieder gesungen. Also beachten wir die Art der Anbetung hier. Man erzittert vor der Pracht oder Schönheit seiner Heiligkeit. Und gleichzeitig gibt es etwas an der Größe Gottes, die uns zum Singen verleitet. Also wir sind dann nicht irgendwie negativ, sondern wir sind so positiv gefüllt, wenn wir das sehen, dass wir nur noch, wir müssen singen. Also geht gar nicht anders. Wir müssen Gott loben, überhöht durch Gedichtform, Reimform und Noten. Und so beginnt der Psalm, sing dem Herrn, ein neues Lied, sing dem Herrn, ganze Erde. Also wenn man die ersten drei Verse genau anschaut, dann sieht man, dass wir aufgerufen sind, zu singen und zu preisen und seine Herrlichkeit zu verkündigen und uns an seinem Heil zu erfreuen. Das macht uns froh, oder? Und warum sollen wir das tun? Ja, Vers 4. Denn, Begründung, denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über alle Götter. Weit erhaben über diese Nichtse. Also wenn wir dem Zeitgeist folgen und Gott zähmen und domestizieren, zum Hausstreicheltierchen machen, weil wir halt so lieber so eine handbare Gottheit wollen. Wenn wir denken, wir könnten uns besser mit Gott identifizieren, wenn er irgendwie doch so ist wie wir, dann bekommen wir einen Gott nach unserem Bilde. Und der ist es nicht nur nicht wert, angebetet zu werden, es wäre Götzendienst. Ja, nein, wir wurden nicht für ein domestiziertes Götzenbild geschaffen, sondern wir wurden extra dafür geschaffen, die Herrlichkeit unseres großen Gottes zu sehen in seinem Wort, zu erkennen und uns seiner ewig zu erfreuen. Das lesen wir immer wieder. Das steht auch im Neuen Testament, im Kolosser, im Römer, überall. Ich lese einen Vers aus Kolosser 1, 16. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Das steht im Neuen Testament wie im Alten. Haben wir gestern zitiert hier. Und diesen Gott, der alles gemacht hat, den muss man besingen. Wir wurden von Jesus Christus mit dem ewigen Ziel geschaffen und auch begnadigt und erlöst, um diese Vollkommenheiten unseres Heiland Gottes zu sehen, wertzuschätzen, seine Herrlichkeit zu verkündigen und anzubeten. In Epheser haben wir gestern eine kleine Studie gemacht in dem ersten Loblied in Kapitel 1, wo Vater, Sohn, Heiliger Geist in ihrem wunderbaren Erlösungswerk beschrieben werden. Und da stehen, ich zitiere nur den Refrain eigentlich, da steht dann als Refrain immer, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in den Geliebten und so weiter. Und Vers 12, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Vers 14b, zum Preise seiner Herrlichkeit, damit hört das Lied auf. Es beginnt, gepriesen sei, es hört auf, zum Preise seiner Herrlichkeit. Also das muss wie ein Lied sein in deinem Leben, wo der Refrain immer heißt, ich bin geschaffen und meine höchste Freude ist, auch meine größte Pflicht, ihn zu preisen. Wofür? Für seine Gnade. Und nicht nur für seine Gnade, sondern für diese herrliche Gnade. Sie ist so grandios und strahlend, dass man da nicht anders kann, als es zu preisen. Das soll der Refrain unseres Lebens sein. Und alle, die hier sitzen und wiedergeboren sind, Kinder Gottes, die an Jesus Christus glauben, also wirkliche Christen sind, sind auch in dieses Amt des Priesters gehoben worden, jung und alt, Männer und Frauen. Und die Aufgabe des Priesters ist, geistliche Schlachtopfer zu bringen. Und dazu gehört, wie es formuliert wird, die Frucht der Lippen, die seinen Namen lobpreisen. Also wenn wir wie vorhin Soli Deo Gloria miteinander singen, machen wir Priesterdienst miteinander, Männer und Frauen, als eine Priesterschar. Davon haben wir gestern sehr viel gehört. Ja, und dann der dritte Punkt, warum wir Gottes Größe festhalten müssen, ist nochmals diese Überlegenheit Gottes gegenüber den Götzen. Das will ich nochmal herausheben. Also wir wurden geschaffen, um anzubeten. Und das Problem ist, dass wir in unserem gefallenen Zustand immer wieder Ersatzgötter schaffen, Surrogate, so künstliche Aromen, ja, so echte Dinge, so wie, sagen wir mal, ein Rembrandt kreieren. Kannst du nur wegschmeißen. Die Bibel nennt eben solche Bilder Götzen. Eine Figur, das kann aber auch Geld sein, das kann die Karriere sein, das kann die Familie sein, vorhin sprach, oder einfach, dass man einen frommen Schein wahrt, oh, er ist ein ehrbarer Bürger. Als solche plumpen Stein- oder Holzfiguren hatten, Aber deswegen sind wir nicht weniger Götzendiener, wenn wir das tun würden. Und wie ich schon zitierte, es hat auch ein russischer Philosoph gesagt, unter Hut sein. Ich hoffe, Herzen sind regelrechte Götzenproduzenten. Also der Bergseite und nicht so sehr an der Talseite, das sage ich zurzeit. Lehnt euch an den starken Gott an und versucht nicht in die andere Richtung zu gehen. Es gibt ja ein Problem, der Psalmist bringt es hier in Vers 5 auf den Punkt, nichts oder wertlos. Und im Gegensatz dazu ist der Herr, so wie es beschrieben wird, Herrlichkeit, ja, dieses Schwere. Und woher wissen wir, dass er groß ist? Woher wissen wir, dass wir ihn mehr fürchten? Das ist schön, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass er dieser Gott ist. Nun, wenn man das so, und die Sterne, dann haben wir uns gestern erinnert, okay, das sind Sterne, drei Wörter. Nun, die Wissenschaftler sagen, dass unsere Galaxie, also 50 Milliarden Sonnen haben, die Scheibe hinein, dass unsere Galaxie ungefähr 2 Milliarden, okay, unsere eingeschlossen. Und die Galaxie, zu der unser Sonnensystem gehört, der ist ja nur eine kleine, sie ist nur 100.000 Lichtjahre im Durchmesser, zum anderen 100 ausdrücken, aber das hat zu viele Nullen. Also das Licht braucht von einem Ende zum anderen 100.000 Jahre und Licht ist ziemlich schnell. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und dann ist unsere Galaxie, so groß wie sie ist, auch bloß eine von vielleicht ungefähr 10 hoch 12, also eine Billion anderer Galaxien. Also wenn es da heißt, und die Sterne, dann hat Gott eine unermesslich, vielleicht 10 hoch 20, also 1 mit 20 Nullen, so viele Sterne allein geschaffen. Er spricht einfach und es steht da. Also ist unser Gott groß oder nicht groß? Wir haben gestern kalkuliert. Er führt sie ja alle heraus mit Namen, erzählt sie alle, erkennt sie alle, ob das unsere Computer, unsere Supercomputer auch könnten. Und ob unsere großen Datenspeicher, die wir inzwischen haben, die ja alles, was du im Internet machst, aufzeichnen, ob die die Sterne, deren Namen zumindest alle in der Liste halten könnten, vom Speicherplatz her, wenn du die kürzestmöglichen Namen verwendest. Also die, die ein bisschen rechnen können, dürfen sich mal vertun. Ich bin dazu gekommen, okay, man könnte sie vielleicht zählen, bevor der Computer kaputt geht, aber speichern können wir es noch nicht. Und er hat sie alle, ihnen einen besonderen Namen gegeben, er kennt sie alle mit Namen, er ruft Galaxien in diesem Weltall. Also Götzen lassen unsere Seele schrumpfen. Die rauben uns auch die Freude. Götzen wie Geld und Karriere nachjagen, wenn es einen großen Gott gibt, der die Himmel gemacht hat, der sich herabgötzen zu erlösen, damit wir ihm, dem lebendigen und wahren Gott, dienen. Warum sollten wir das tun? Und der sehr stark durch, ist eine Note, die uns vielleicht befremdet in diesem schönen Lied. Also in unserer Kultur habe ich schon einen Eindruck, also besonders in unserer westlichen, die sind sehr, auch in der Kirche, gibt es zwei Wahrheiten über Gott. Er tut, was er will, dass er alles tut. Das eine ist Gottes Souveränität, dass er tut, aber das macht halt uns klein und das akzeptieren wir nicht, weil wir selber kleine Götzen vielleicht sind. Und dann noch Gottes Gericht. Das klingt so negativ. Aber das ist die Realität. Dann leben wir in einer Scheinwelt. Wie fängt Paulus an, das Evangelium zu erklären im Römerbrief? Weißt du es, was da steht? Er gibt erst den Hoffnungsschimmer und sagt, das Evangelium, das ist die Kraft Gottes. So, also da gibt es was, das ganz stark ist, weil es von Gott kommt. Aber eins, weiß jemand, wie es anfängt? Römer 1 zu werden. Denn der Zorn Gottes ist bereit, geoffenbart auch zu werden. Ein Mensch, alle Menschen. Der Apostel Johannes sagt es auch, bleibt unter dem Zorn Gottes. Also nicht der kommt, der ist schon. Und dass er so fröhlich war, das ist nur Gnade Gottes. Er gibt ihm noch Zeit, dass er umkehre, dass wir seinen Sohn erkennen und zu ihm flüchten. Das ist Evangelium. Aber du musst in tödlicher Gefahr. Also das ist hier etwas, was so ein bisschen unpopulär wird. Aber hier steht ja Vers 10, sagt unter den Nationen, also das sollen wir verkündigen, der Herr regiert. Nicht nur Olaf Scholz, ja, sondern der Herr regiert. Auch steht der Erdkreis fest, er wird nicht wanken, er wird die Völker richten in Geradheit. Also der politisch korrekte Gott, der ist halt nicht souverän. Warum? Ja, weil die Menschen sich nicht vor Gottes Autorität beugen wollen. Ganz einfach. Der politisch korrekte Gott ist einfach da, um uns zu bejahen, uns zu lieben, egal wie egoistisch und rebellisch und verrückt wir sind. Aber in diesem Psalm, da sehen wir Gottes Souveränität und seine Gerechtigkeit. Und das ist etwas, was ihn als einen großen Gott auszeichnet. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, wenn ich das so sage. Merkst du auch, dass du vielleicht dein Gottesbild ein bisschen korrigieren darfst, am Wort Gottes ausrichten? Dieser Psalm sagt, diese Welt wird von einem souveränen König erhalten und regiert, der weise und gut ist. Also die Welt wird nicht aus den Fugen geraten, weil er regiert, immer noch. Das heißt, der Böse und die Bösen oder das Böse wird nicht am Ende siegen. Christen wissen das. Der Böse wird am Ende nicht siegen. Da muss man nur sagen, Halleluja, Amen, oder? Nein, Gott wird alle Sünde, Schlechtigkeit und Ungerechtigkeit richten. Und dafür müssen wir Gott dankbar anbeten. Nun, die Atheisten können so tun, als gäbe es Gott nicht. Andere reden sich ein, Gott ist sowas wie so ein großer, knuffiger Teddybär. Aber das ändert ja nichts daran, dass er so ist, wie er ist und wie er sich in seinem Wort geoffenbart hat. Und da lesen wir es großartig. Er regiert, er kommt, um die Welt zu richten. Und lasst uns bloß nicht von irgendwelchen Gedanken und Gefühlen diese Freude an der Großartigkeit Gottes rauben. Das war mir wichtig. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über alle Götter. Es gibt also genügend Gründe, die unsere Anbetung fordern und auch fördern. Und deswegen haben wir über Anbetung gestern viel gesprochen. Ich wollte das hier auch in den Impuls weitergeben in der Gemeinde. Anbetung ist die einzige menschenwürdige Lebensform, die wir kennen. Alles andere ist irgendwie unmenschlich. Dafür sind wir nämlich gemacht worden, so hat Gott den Menschen geschaffen, in Beziehung zu ihm. Wir sind dafür gemacht. Es ist unsere größte Freude. Es ist Erfüllung, es ist auch unsere Berufung. Aber die Frage ist halt, wie können wir die Herrlichkeit Gottes ganz praktisch wiederentdecken? Wie können wir sie pflegen? Wie können wir sie festhalten? Und das sei der letzte abschließende Punkt, den ich hier durchgehen möchte mit euch. Ein paar praktische Ideen, wie können wir in unseren Familien, im Zuhause, aber auch in der Gemeinde, in der Welt, die uns zuschaut, wie können wir die Größe dieses Gottes pflegen, wiederentdecken. Und es sind einfach 6 kurze Punkte, mit denen ich jetzt die Predigt abschließen möchte. Wie können wir das machen? Und machen müssen wir es. Der vorhin schon erwähnte Tozer hat ein schönes Bild in Kirche liegt, ist es, ihre Vorstellung von Gott zu läutern, also sauber zu machen und zu erhöhen. Unsere Vorstellung von Gott zu läutern und zu erhöhen, bis sie ihm oder ihr wieder würdig ist. In all ihren Gebeten und Bemühungen sollte dies den ersten Platz einnehmen. Zitat Ende. Und das ist, was mich auch motiviert hat hier. Also, wo sollen wir anfangen? Ein paar praktische Vorschläge. Erstens, suche und erkenne Gott in der Heiligen Schrift. Nun, also, wir sehen Gott hier drin. Hier hat er sich geoffenbart. Er hat sich auch in der Schöpfung geoffenbart, in der Geschichte und. Aber das ist seine spezielle Offenbarung für dich. Lies hier drin, hier hat er sich geoffenbart. Was hier über Gott steht, ist wahr. Und wir wollen nur Wahres verwenden, um ihn zu erheben. Sonst würden wir ja einen Fremden erheben. Also wir sehen ihn und kennen ihn durch das Wort Gottes. Also lies es. Und dann findest du auch seinen Sohn. 2. Korinther 4, Vers 6 wird es ja so schön gesagt, dass der Gott, der in der Schöpfung, ganz im Genesis, der sprach, es werde Licht, also er hat gesagt, aus Finsternis leuchte Licht, dann wird gesagt, der ist es auch, und jetzt kommt das Geistliche, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis Jesu Christi, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also das Schöpfungshandeln war ja grandios, es war Finsternis und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und das hast du geistlich hoffentlich auch erfahren. Menschen, die Gott nicht kennen, sind nicht nur Toren, sie sind auch in der Finsternis. Sie sind sogar selber Finsternis. Da muss Gott kommen, wie bei einer Lydia, und der Herr tat ihr Herz auf, dass sie aufmerkte, was verkündet wurde. Verkündet wurde die gute Botschaft, sie hat es geglaubt Und dann war Licht in ihrem Leben. Dann können wir die Herrlichkeit Gottes sehen im Angesicht Jesus. Schaue Jesus an und du siehst die Herrlichkeit Gottes. Wie sehen wir Jesus heute? Mystische Vision? Wie? Nein, lies, studiere die Heilige Schrift. Also ganz praktisch, lies die Schrift, kauf dir ein Notizbuch, schreibe auf, was du über Gott findest. Wir haben gestern nichts anderes gemacht wie eine ganz lange Bibelarbeit. Wir haben immer nur Texte angeschaut, der Schrift, und haben geguckt, was steht da? Welche Namen? Was sollen wir tun? Was macht Gott? Wie ist er? Und da gibt es halt über 1000 Seiten. Also 2024 Bibel durchlesen, Notizbuch, was lerne ich über Gott, Vater, Sohn, Heiligen Geist aus dem Wort. Danach hast du einen Schatz in diesem Notizbuch, da kannst du 100 Jahre lang beten und dich nicht wiederholen. Challenge? Angenommen? Okay. Das zweite ist, das ist ungläubig, das Lachen. Ja, man kann das. Man kann klein anfangen, muss nicht bis das Buch voll ist. Also man kann sagen, wir haben das gestern auch so gemacht, fang mal bei Jesaja 40 an, wo Gott sehr viel über sich offenbart. Kannst aber auch bei 1. Mose 1 anfangen. Was ist das für ein Gott, der einfach spricht und steht da? Oder er macht's aus Material. Ich meine, kann ich ja mal in deinen Garten gehen, ein bisschen Dreck nehmen und daraus einen Menschen machen? Mach's mal. Bilden. Also es gibt Frauen, die können ganz tolle Töpferdinge machen. Meine Frau hat auch da eine unendliche Sammlung an wunderbaren Dingen, glasiert und gebrannt und so weiter. Also da ist unheimlich viel Kreativität da. Aber noch keines von denen ist ein Baby geworden, ein Mensch. Und Gott hat einfach einen Menschen gemacht. Das zweite, lies und fördere gottverherrlichende, gottzentrierte Bücher. Ich denke, ihr habt solche Bücher, ich will nicht viel empfehlen, da gibt es wirklich manches Gutes, aber auch Schlechtes. Fragt eure Ältesten, die können euch da beraten, den Martin oder den Sebastian oder den Mike oder wer auch immer. Ihr könnt die fragen, die können euch sofort ein Buch empfehlen. Ich finde zum Beispiel schön von James Packer das Buch Gott erkennen. Das gibt es auch tatsächlich immer noch. Herold Verlag. Oder von Tauser, das habe ich schon zitiert, das Wesen Gottes gibt es immer auch noch. Paperback beim EBTC. Oder man kann auch ein Kapitel lesen in dem Buch Biblische Lehre über Gott. Das ist auch beim EBTC zu haben. Es wird über Vater, Sohn, Heiligen Geist vieles gesagt, mit Bibelstellen hinterlegt, sodass du dann an der richtigen Stelle in der Schrift weiterlesen kannst. Also das sind schöne Bücher und die kann man auch immer wieder lesen. Da kann man auch sagen, hey, komm, liest du mal dieses Jahr mit mir zusammen dieses oder jenes Buch und wir treffen uns alle 4 Wochen als Jüngerschaftsbeziehung und wir reden über diesen Gott und wir beten zusammen über den Gott. Und so üben wir uns in dem Höchsten, was wir tun können, nämlich in der Anbetung Gottes. Ja, das nächste wäre unsere Kinder. Unser Schatz in der Gemeinde sind die Kleinen, die auch hier sind. Gestern hat jemand gesagt, Martin, gell, sein altes Kinderlied. Singen wir mit den Kindern, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Weißt du, wie viele Mücklein? Vom großen Stern bis zur kleinen Mücke. Gott, der Herr, hat sie gemacht. Dass nicht eines fehlt, ne? Von der ganzen großen Zahl, von der ganzen großen Zahl. Man kann Kindern schon durch diese Lieder die Größe Gottes vermitteln. Das müssen wir tun. Ich habe hier eine kleine Studie, wo ich euch noch kurz, vielleicht kennt ihr sie eh schon, ist schon 18 Jahre alt. 2005 hat man in Amerika Teenager, anscheinend also christliche Teenager, 14, 15 herum, entscheidendes Lebensalter, befragt, wie sie ihren Glauben leben, was ihre religiösen Überzeugungen sind. Und er hat es dann zusammengefasst, es ist höchst beunruhigend. Der heißt Smith, der Forscher. Und er hat nachher das, was diese Kids, die anscheinend Christen sind, im christlichen Elternhaus aufgewachsen, in christlichen Kirchen sind, hat er beschrieben als den moralisch-therapeutischen Deismus. Das ist jetzt, muss man aufdröseln. Aber das Glaubensbekenntnis sozusagen dieser Leute oder dieser Religion kann man so ungefähr sagen, ich zitiere das übersetzt ungefähr so. Also die glauben schon, dass es einen Gott gibt, der hat die Welt geschaffen und der wacht über das menschliche Leben dieser Erde. Ja, soweit so gut. Und Gott will auch, dass die Menschen gut und nett und fair zueinander sind. Okay. Drittens, das zentrale Ziel des Lebens ist, jetzt wird's spannend. Was ist das zentrale Ziel deines Lebens? Was ist dein erstes Lebensziel? Haben mit der Jugend am Freitagabend besprochen. Was sind deine 3 Top-Lebensziele? Das ist eine wichtige Frage. Und die müssten dir sofort spontan kommen. Und hier in der Studie war es so, ja, glücklich sein und sich selbst gut zu fühlen. Ist ja nicht falsch, aber ist daneben gesprungen. Ich rede über Top-Lebensziele. Und viertens, Gott sollte sich nicht in unser Leben einmischen, es sei denn, er braucht ihn, um ein Problem zu lösen. Der ADAC-Gott, versteht ihr? Der fährt ja immer langsam auf der Autobahn, aber bitte nicht vor mir, aber wenn ich rechts ran muss, sofort da sein. Problem lösen, dafür ist er ja da. Gott will doch nicht, dass ich leide. Gott will doch nicht, dass ich so und so. Ja? Dann ist er gefragt. Und fünftens, alle guten Menschen kommen in den Himmel. Sind die voll überzeugt? Also egal, wer da stirbt, kommt in den Himmel. Na gut, der Papst sagt Ähnliches. Alle Menschen guten Willens kommen in den Himmel. Zumindest seit dem Zweiten Vatikanum. Das ist das, was wir immer singen als gute Europäer. Gell? Schillers Ode an die Freude. Über den Himmel muss ein guter Vater wohnen. Der richtet dann auch nicht. Ihr könnt das Gedicht ja mal durchlesen. Wirklich, Christen? Ist Schillers Ode an die Freude eine christliche Botschaft? Ich lasse euch damit stehen. Aber das sind Kulturgüter. Hier eben die Nationalhymne der Europäer, sage ich mal. Das dringt in unsere Familien und Schulen und Kindergärten und auch Gemeinden. Viertens, ich muss zu Ende kommen, predige und lehre einen großen Gott. Das wird hier sicherlich geschehen, kann ich mich kurz fassen. Aber das müssen wir machen, immer wieder. Ich habe es heute auch versucht, vielleicht stoße ich auch an mit meiner Botschaft. Oder dieser Psalm, dauernd von Gericht die Rede ist. Aber unser Gott ist der wahre und gerechte Richter. Gott, der Vater, hat sogar seinem Sohn Jesus Christus das Gericht übergeben, damit alle den Sohn ehren. Eines Tages wird jeder, der nicht an ihn glaubt, vor ihm stehen und muss bekennen, dass er der Herr ist. Jede Zunge wird das tun müssen. Ganz wichtig, so, wenn ihr zum Beispiel in den Sonntagsschulen oder in Kinderstunden oder auch sonst in der Predigt vielleicht die Geschichte im Alten Testament lest von Josef oder von anderen, von David und Jonathan haben wir vorhin, der Held jeder Geschichte im Alten Testament ist weder der David noch der Jonathan noch der Josef, sondern Gott. Und das müssen wir herausstellen. Gott ist der Held aller Geschichten. Das müssen die Kids immer am Ende wissen, wenn sie eine Story gehört haben aus der Bibel. Und dann etwas, wo wir alle herausgefordert sind. Im 1. Korinther 10 steht es ja am Ende. Was immer ihr tut, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendwas, tut alles zur Ehre Gottes. Wenn wir das wirklich bewusst machen, dass wir leben vor dem Angesicht Gottes und alles, sogar so einfache tägliche Dinge wie Essen und Trinken oder Auto reparieren oder abwaschen oder Windeln wechseln, zur Ehre Gottes tun, dann ist unser ganzes Leben ein Gottesdienst. Und das passt zu uns als Priestern Gottes des Höchsten. Also nicht die alte vorreformatorische Einstellung, ja, wenn du Pastor bist oder Papst oder was weiß ich, also ein geistliches Amt hast, dann bist du gut drauf, dann bist du ja Gott ganz nahe und wohlgefällig, sein Diener, und dann gibt es halt die Knechte und die Mägde und das niedrige Volk, der Landwirt und so. Nein, Luther hat gesagt, jeder hat von Gott eine Berufung und darin diene Gott. Letzter Punkt und damit Abschluss. Bete. Paulus betete, dass die Kolosser in der Erkenntnis Gottes zunehmen. Ich lese euch das mal vor. Und das wäre eigentlich ein Gebet, das könnte man wörtlich in der Gebetsstunde sprechen. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten. Und jetzt geht's los. Was betet er? Und bitten, dass ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln. Das ist die wichtigste Bitte. Zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Das spricht von Leben, wenn was wächst. Frucht bringen und wachsen heißt, der Christ lebt. Und Paulus wollte, dass die Kolosser wachsen und wachsen und wachsen und Frucht bringen und Frucht bringen. Warum? Weil sie sollten lebendige Gemeinde sein. Das sollte man eigentlich öfters mal beten. Da musst du dir gar keinen neuen Text ausdenken, der passt schon. Ein gutes Gebet. Erweckung kommt oft dann zustande, wenn man einen tiefen, biblisch gegründeten Eindruck von Gott hat, von ihm alles erwartet, der uns auch Wachstum schenken möchte. Ja, und am Ende habe ich gedacht, das müssen wir jetzt halt auch noch antun. Ich werde jetzt zusammenfassen mit diesem Bibelvers. Also, zusammengefasst, der Gott, an den wir glauben, haben wir im Psalm gesehen, ist ein wirklich ein herrlicher, anzubetender, anbetungswürdiger Gott. Aber seine Großartigkeit steht unter Beschuss, haben wir gesehen. Manchmal ist es so ganz grobglotzig, brutal durch Leugnung und Widerstand, richtig aggressiv. Manchmal ist es eher so subtil in den Medien, wo ein neuer Zeitgeist uns untergejubelt wird in den Narrativen und Weltanschauungen. Da müssen wir auf unsere Kinder und Jugendlichen aufpassen. Und da müssen wir beständig zur Selbstoffenbarung Gottes in seinem Wort greifen, haben wir gesagt, um eben Wahres über ihn zu erfahren. Weil vom Wort her kommend dürfen wir ihn dann wirklich auch in Geist und Wahrheit anbeten. Nicht, wenn unsere Inhalte unseres Gebets hier rauskommen und unsere Lieder. Dann ist es in Geist und Wahrheit. Und das ist dann unsere größte Berufung und schönste Freude. Dafür sind wir gemacht worden. Also wir beten Gott an im Gebet, im Lied, im Gedicht. Wir verwenden die Schrift oder auch andere biblisch treue Quellen, um ihn zu erheben. Wir reden von ihm, vom Aufgehen der Sonne bis zu ihrem Niedergang, vom Aufstehen bis zum Niederlegen, durch ein Leben, das ihm geweiht ist. Und ihr habt schon hier gelesen, diesen schönen Vers, der spricht, dass wir alle, also wenn ich jetzt alle sage, meine ich dich auch, ja. Das sollte in deiner Seele, in deinem Herzen mitschwingen. Wir verehren Gott, warum? Weil es da einen gibt, der uns liebt und der uns gemacht hat zu Priestern. Und damit es möglich war, dass wir einem heiligen Gott heilige Opfer bringen, musste er erstmal uns heilig machen. Und deswegen steht zuallererst da und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Heute Morgen um 9 Uhr hättest du da sein dürfen und das verkünden, er ist gestorben. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, kann dann folgen zu Priestern, seinem Gott und Vater. Was machen die? In einer Nussschale, hier steht's. Sie machen nichts anderes in ihrem Priesterdienst und wir miteinander, als zu sagen, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sage laut und donnernd, Amen. Amen.